Ja, hallo Ansi, schön, dass du dich zu diesem Interview eingefunden hast.
Vielen Dank.
Du bist deinen eigenen Worten nach spiritueller Lehrer. Also ich habe, soweit ich gesehen habe, kann man auf deiner Website Fragen stellen, die heißt sogar so, fragansi.de, mit zwei S und einem N. Und aber ich habe jetzt nicht irgendwas gelesen, dass du Treffen machst, Satsangs machst oder so. Ist das, machst du das nur über die Website?
Ich mache das hauptsächlich über die Website. Aber ab und zu mache ich auch Treffen. Also wenn ich mich jemand anfragt direkt, dann kommt es dazu. Oder ich habe gerade Lust, das zu machen, dann mache ich es auch.
Also das heißt, also bisher gibt es noch keine richtigen festen Termine für Treffen oder so. Okay. Also kann man sagen, dass du Advaita Lehrer bist, spiritueller Lehrer oder einfach nur spiritueller Lehrer, wie würde man das genau formulieren?
Ich versuche es möglichst neutral zu halten. Also ich orientiere mich jetzt nicht an einer bestimmten Richtung.
Mhm. Einfach ein spiritueller Lehrer, kann man sagen, oder?
Das war für mich der praktischste Name.
Okay, also wenn dich jemand fragen würde, der ehrliches Interesse hat, aber noch nie gehört hat davon, was du denn da genau machst, was würdest du denen da sagen? Was ist denn das für eine Spiritualität? Worum geht's denn da bei dir? Was wäre deine Antwort, die natürliche?
Selbsterkenntnis.
Selbsterkenntnis. Und wenn dann die Frage wäre, was genau meinst du mit Selbsterkenntnis? Kannst du mir das näher ein bisschen erläutern?
Normalerweise, wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir an Selbstreflexion. Also die gedankliche Auseinandersetzung mit mir selber, meinem Selbstbild, mit meinen Fähigkeiten, mit der Verarbeitung meiner Geschichte, die vielleicht tragisch ist, oder mit meinen Wünschen und Zukunftsvorstellungen. Das sind alles Dinge, die psychologischer Natur sind, aber nicht spiritueller. Ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass spirituelle Selbsterkenntnis das Potenzial ist, sich selbst über seinen Körper und seine Psyche hinaus zu erkennen.
Über den Körper und die Psyche hinaus?
Über den Körper und die Psyche hinaus.
Mhm.
Und das Problem ist aber, wenn man das sagt, dass dann sofort Vorstellungen entstehen, was das sein könnte, und man letztendlich nicht im Vorfeld definieren kann, was das ist, sondern man muss diese Erfahrung einfach selbst machen.
Also es ist jenseits von Vorstellungen auch sozusagen.
Es ist jenseits von Vorstellungen.
Okay, also da du jetzt ja, in der Regel ist es ja so, wenn man spiritueller Lehrer ist oder Sprecher ist, manche bevorzugen auch das Wort Lehrer, mögen sie nicht, und sagen Sprecher, aber auf jeden Fall war man eigentlich meistens, heißt es, war man mal Sucher. Kannst du etwas über deine Geschichte als Suchender reden, falls du das warst, und oder wie bist du zu diesem spirituellen Thema gekommen?
Also ich bin nie ein spiritueller Sucher gewesen.
Nicht?
Also nicht so wie andere irgendwie von dem Erwachen gehört haben oder Erleuchtung und dann irgendwie diesen Weg, was auch immer, angefangen haben zu gehen.
Ja, bei den meisten ist es ja so, es fehlt irgendwas im Leben, das Materielle macht einen nicht glücklich, und dann geht man in die Spiritualität eventuell und dann kommt man zu diesen Themen hin. Und ja, fühlt sich eigentlich unvollkommen oder unvollständig. Und
ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich immer vollständig gefühlt habe, aber da war keine... Es war für mein Leben ein absolutes Randthema.
Okay, also kein bewusstes Hinjagen.
Kein das Ziel überhaupt. Und kein, nicht mal irgendwie ein Konzept haben davon, dass es sowas überhaupt gibt.
Oh, oh, interessant.
Also nicht mal irgendwie, das Wort Erwachen war auch gar nicht, also auch Erleuchtung, es war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Klar, ich habe mal gesagt, ich habe nachgedacht irgendwie und dann hatte ich plötzlich die Erleuchtung im Sinne einer Idee, ja, im Sinne eines kreativen Impulses. So.
Ja.
Aber jenseits davon, natürlich hat man mal gehört, irgendwie das Buddha und Erleuchtung.
Ja.
Das gibt es irgendwie.
Am Rand irgendwo.
Am Rand irgendwo, so wie keine Ahnung, irgendein beliebiges Thema, für das man sich einfach interessiert.
Wie es Scientology gibt oder sowas, sagt man wahrscheinlich mal. Genau. Ja.
Aber da war nie irgendwie eine Auseinandersetzung und auch nie eine bewusste Suchung.
Okay, wie ist es denn dazu dann gekommen, dass das sich geändert hat? Das hat ja dann offensichtlich eine 180-Grad-Wendung genommen.
Ja.
Kannst du was über diese Geschichte erzählen? Also vielleicht, wenn du die Worte dafür findest?
Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einem Freund ein Buch geschenkt. Und zwar jetzt, Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle.
Wie bist du darauf gekommen, dem ausgerechnet dieses Buch zu schenken, wenn du dich gar nicht so richtig brennend interessiert hast?
Das ist eine Geschichte für sich, weil so. Ich normalerweise, also so Bücher waren immer irgendwie so ein Fable von mir, ich habe immer sehr viel gelesen und Bücher waren auch immer irgendwie ein Meilenstein oder ein Wendepunkt in meinem Leben. Als ich irgendwas gelesen habe, dachte, wow, das gibt mir jetzt einen ganz neuen Blick jetzt irgendwie auf alles, auf mich, auf die Welt. Und hab dann die Perlen, die ich da gefunden hatte für mich, gerne weiter verschenkt an Geburtstag. Nur in diesem Fall war das komplett anders. In diesem Fall war es so, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich meinem Kumpel schenken sollte.
Aha.
Ich hatte nur, wie immer, als erstes die Idee, ein Buch zu schenken.
Okay.
Und bin dann in den Laden gegangen. Und das war das erste Buch, was mir sozusagen, was mir aufgefallen ist.
Ah.
Und ich hatte auch schon von irgendjemandem oder aus mehreren Quellen mal gehört, wie sie dieses Buch empfohlen hatten.
Mhm.
Aber komischerweise hat es für mich nichts irgendwie mit Spiritualität wirklich zu tun gehabt.
Ja.
So, und da habe ich dieses Buch genommen, habe mir die Rückseite durchgelesen, also den Cover,
ja,
der Rückseite, und dachte, frag mich nicht warum, es geht um Genuss.
Mhm.
So, und
jetzt den Moment genießen.
Genau, jetzt den Moment genießen, und ich wusste, dass mein Freund so ein Genussmensch ist, so ein Hedonist, so, der gerne, gerne ausgeht und isst und so überhaupt so sehr genießerisch so sein Leben feiert, und dachte, ja, das passt.
Aha,
so. Aha, okay. Und dann habe ich ihm das Buch geschenkt, es war eine Grillparty, das heißt, er hat es nicht mal gesehen, er hat es irgendwie angenommen und dann so. Und dann verschwand das irgendwie in seinem Schrank. Und das war im Juni 2008.
Aha.
Und im Dezember ist er nach Thailand geflogen mit seiner Frau.
Mhm.
Hat das Buch mitgenommen.
Mhm.
Und dann habe ich aus Thailand eine E-Mail bekommen.
Mhm.
Und in der E-Mail, ich habe dir schon mal erzählt, deswegen kommt das jetzt so flüssig, kam dann eine E-Mail und da stand ungefähr sowas drin wie: Hallo Anzi, danke für das Buch, ich möchte nur noch nackig herumlaufen und meinen ganzen Besitz verschenken, danke. So. Und ich dachte, was will er mir jetzt sagen?
Ja.
Will er mir jetzt sagen, scheiß Buch, danke, oder?
Ja.
Danke, ja, war ein tolles Buch, ja, ich hatte keine Ahnung. So. Und dann dachte ich, okay, warte ich, bis er aus seinem Urlaub wieder zurückkommt.
Ja.
Er kam wieder und ich ihn gefragt, so, was sollte diese Nachricht? Und er meinte, was? Hast du dieses Buch nicht gelesen? Weil er wusste sozusagen, ich kenne schon das Jahrzehnte, ja, dass ich nur Bücher verschenke, die ich schon vorher sozusagen für gut befunden habe.
Ja, ja.
Und der hat sich die ganzen, also was ich dann erfahren habe, er hat sich den ganzen Urlaub darüber gefreut, sich mit mir darüber zu unterhalten.
Oh je.
So, und er meinte, das musst du dir kaufen. Und ich dachte, okay, kauf ich mir dieses Buch, ja, was soll's.
Mhm.
So, das war im Dezember. Und dann hatte ich dieses Buch. Und dann lag es für mich noch einen Monat ungefähr.
Ja.
Und dann im Januar saß ich zu Hause in meiner Einzimmerwohnung alleine und sehr frustriert. Weil ich hatte mich gerade von meiner Freundin getrennt und sie hatte sich eher von mir getrennt als ich mich von ihr.
Ja, ja,
und war irgendwie zwar verzweifelt und im Liebeskummer,
ja,
und oh, und das, was man halt so kennt, wenn man wirklich,
ja, ja,
wirklich tief leidet, ja, einsam und allein ist und warum und wieso. Und dann habe ich angefangen zu lesen.
Ja, okay, du hast das Buch angenommen, hast es gelesen und dann?
Dann habe ich gelesen und dann ist das passiert.
Ist was passiert?
Ist etwas passiert, was jenseits überhaupt sagen, es war jenseits meiner Vorstellungskraft, ist noch gut zu untertreten. Ich habe dieses Buch gelesen und relativ schnell, gleich vom Anfang, hat sich meine gesamte Wahrnehmung von dem, was ich bin, was das Leben ist und was dieser Moment hier ist, gedreht. Ich kann nicht mal sagen 180 Grad. Es war einfach, als wäre ich ein komplett anderes Wesen plötzlich. Und da war ein Glück und eine Freiheit und ein Frieden und ein Gefühl der Geborgenheit. Und das war so extrem und so in einem so starken Kontrast zu diesem Leid, was ich gerade empfunden hatte, kurz davor, das hat alles auf den Kopf gestellt. Ja.
Dass wenn diese Geschichte des Leids einfach nur noch eine Geschichte war?
Dass es nicht nur eine Geschichte war, sondern dass ich gar nicht davon berührt werde.
Mhm. Ja, das habe ich damit gemeint. Wow. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen?
Dann hast du eigentlich, ich habe komischerweise keine große Erinnerung, was danach passiert ist, ja. Weil da war einfach alles, alle Motivationen, die es so im Leben gab, die sind dann plötzlich weggefallen.
Ja.
Also dieses höher, schneller, weiter und wie manage ich mein Leben, wie kreiere ich mir eine bessere und schönere Lebenssituation?
Ja.
Wie werde ich ein besserer Mensch? Wie entwickle ich meine Potenziale und meine Fähigkeiten?
Halt, Sekunde, ich muss kurz das Schriftliche hier retten. So, weiter jetzt.
Ist alles weggefallen. Und da war nur monatelang ein Glücksrausch, eine vollkommene Zufriedenheit, ein Angekommensein. Ein Frieden, ein Gleichmut.
Lebendigkeit.
Und auch Lebendigkeit.
Pure Lebendigkeit.
Pure Lebendigkeit, pure Freude. Und auch, also ich hätte sozusagen jetzt tot umfallen können und ich hätte nichts auf meiner Checkliste von Dingen, die ich noch hätte erleben müssen in diesem Leben. Und alles wäre gut gewesen.
Cool. Coole Story. Das hört man sehr selten, dass jemand völlig unmittelbar sozusagen, ohne dass er eigentlich sich darauf vorbereitet hat oder scheinbar vorbereitet hat, weil es wird ja auch oft darauf hingewiesen von diversen Lehrern oder Sprechern, dass das gar nicht nötig ist, dass irgendwie eine Vorbereitung passiert, dass es unmittelbar auch passieren kann. Oder im Endeffekt, weil es ja das jetzt ist, unmittelbar passiert, dass das dann so bei dir vorgekommen ist. Das ist super. Finde ich sehr spannend. Also, das ist praktisch jetzt widerfahren, was auf deiner Seite so beschrieben ist, dass du den Segen der Erleuchtung erfahren hast. Was, wenn jetzt jemand sagt, so, das klingt ja echt spannend, aber erzähl mir doch mal, was ist denn Erleuchtung? Weil, ich meine, ist dann alles auf einmal hell oder wie? Was würdest du da antworten? Also, verstehe mich nicht falsch, ich spiele jetzt hier sozusagen so ein bisschen den Sucher. Ich müsste diese ganzen Fragen nicht fragen. Aber wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, erklär mir das doch bitte. Oder wenn du irgendwie in Worte das fassen kannst, was sagst du dazu?
Wahrscheinlich würde ich erstmal sagen, dass es ein inneres Potenzial ist. Und dass es eine Erfahrung ist. Einfach nur, um es erstmal im ersten Schritt abzugrenzen von etwas, woran ich glaube. Oder von irgendeiner Überzeugung. Oder auch von etwas, was ich irgendwie mir anlesen kann oder lernen kann.
Also es hat dann eigentlich gar nicht so viel zu tun mit dem, was du gelesen hast?
Nee.
Aber es klang ja so, als wenn du das Buch gelesen hast und auf einmal hat das Buch ausgelöst, dem widersprichst du jetzt praktisch.
Richtig.
Okay,
das, was ich erfahren habe, das stand nicht im Buch. Das stand auch nicht zwischen den Zeilen. Also wie man manchmal sagt, ja, ich habe es gelesen, aber das stand nicht direkt im Buch drin. Aber ich habe das irgendwie so interpretiert, dass das für mich irgendwie einen Sinn gemacht hat. So, nichts davon.
Ja.
Ich kann nicht sagen, dass es das Lesen des Buches war. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwas gemacht hätte, dass das passiert ist, ja, weil es weder eine Absicht gab, noch hätte ich es irgendwie vollbringen können, ja.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es so passiert. Das ist vielleicht mein Dilemma. Also manchmal würde ich gerne sagen, ich habe irgendwo auf dem Berg gesessen und meditiert und dann ist es passiert. Ja, wesentlich glaubwürdiger. Aber
also im gewissen Sinne kannst du sagen, es ist einfach passiert. Es ist einfach, das war einfach dann da. Unmittelbar.
Ja, und es war schon die ganze Zeit da.
Ah. Dann wurde was realisiert, was schon die ganze Zeit da war.
Es wurde etwas realisiert, was schon die ganze Zeit da war.
Verbunden mit einem Gefühl des Angekommenseins, was du vorhin gesagt hast.
Ja.
Obwohl gar nicht bewusste Suche nach irgendwo ankommen war, war ein Ankommen auf einmal.
Es war auf jeden Fall eine bewusste Suche nach im Leben ankommen da, aber auf materieller Ebene. Nicht
Geld, Reichtum,
Geld, Macht. Reichtum, Macht, Sex, Einfluss, Kontrolle, alles, was man sich klassischerweise unter dem Ego-Streben vorstellt, war für mich eine bewusste Suche.
Okay.
Machen wir. Aber es war halt keine spirituelle Suche, zumindest dachte ich, es wäre keine.
Okay. Kannst du noch was sagen zu dieser Erleuchtungssache?
Ja.
Weil oft bringen viele so Stichpunkte rein, wie dass Trennung nur eine Illusion sei oder das Gefühl des Getrenntseins verschwunden ist. Ist das auch irgendwie verbunden mit dem, was bei dir erfahren wurde?
Ja. Das, was wir wirklich sind, ist kein Wesen, so wie wir es uns erdenken können. Denn wenn wir das Wort Wesen nehmen oder Ich oder Sein oder was auch immer, haben wir sofort, wir können gar nicht anders, als uns irgendwie ein Objekt vorzustellen, was irgendwie einen begrenzten Rahmen hat, sodass wir es unterscheiden können von irgendeinem anderen. Aber das, was wir sind, muss man manchmal Bewusstsein nennen,
ja,
hat keine Form.
Ja, aber manche sagen auch Sein, weil Sein am ehesten noch ein unpersönliches Wort eher ist. Also mit Worten kommt man ja gar nicht hin.
Kann man nicht.
Das ist ja, ein Wort ist ja schon was etwas dingfest macht sozusagen.
Richtig.
Also es ist vor jedem Wort sozusagen.
Es ist vor jedem Wort, es ist hier. Es ist in mir, es ist in dir. Es ist in jedem Gegenstand. Es ist sozusagen die Grundlage dessen, was gerade hier ist. Und es ist einfach hier. Man kann es nicht abgrenzen. Man kann nicht sagen, es ist da, aber nicht hier. Es ist dort, aber nicht dort. Und gewissermaßen könnte man sagen, dass Erleuchtung die Öffnung eines Art Sinnesorgans ist, was vorher nicht bewusst wahrgenommen wurde. So, die Vergleiche, so wie alle Vergleiche, hinken natürlich extrem. Ja. Weil man sich jetzt wieder vorstellt, dass irgendwie so ein Organ, ja, was eine Form hat und es öffnet sich jetzt und dann sieht man mehr, als was man vorher gesehen hatte.
Ja.
Aber man kann es zur Abgrenzung sagen. Weil man sonst wirklich, das ist, wenn ich mit Menschen spreche über diese Themen, dann komme ich selten zu dem Punkt, wo man jetzt überhaupt anfangen kann, mal hier und jetzt zu sehen, was eigentlich schon vorhanden ist.
Ja.
Sondern es geht sehr oft, 80%, 90%, 95% der Talks, die ich dann führe oder Dinge, die ich schreibe, geht es darum, überhaupt erstmal abzugrenzen, dass Erleuchtung kein Wissen ist. Es ist kein Glaube, es ist keine Überzeugung. Und dieses Bedürfnis, es durch Wissen irgendwie zu greifen, ist so groß und ein so starkes Hindernis,
ja,
dass ich oft nur damit beschäftigt bin, erstmal den Menschen verständlich zu machen, so lass mal alles, was du weißt, alle Ziele, die du hast, alle Wünsche, die du hast, selbst den Wunsch zu erwachen, einfach mal los.
So, und wir haben jetzt hier eine Frage. Da die Website fragt an Sie heißt, ist das natürlich praktisch. Dann kann sie gleich in deinem Element sein.
Hey, an sich habe ich eine Frage. Und zwar, bei mir ist es so, ich habe viel damit zu tun, durch Andi. Und ich habe auch einige Erfahrungen gemacht. Und ich habe auch öfter mal diesen tiefen Frieden, dass alles einfach nur sein darf. Und egal was, ich kann es zulassen. Das habe ich auch schon. Aber ich habe eben auch viel noch mit der sogenannten Person zu tun. Also bei mir ist dieses Ich noch nicht weggefallen, wenn man es ausdrücken kann. Und also du würdest sagen, einfach nur lass es passieren, es kommt, wenn es kommen soll, und wenn nicht, dann nicht, oder wie? Ich denke mir halt, ich habe so viel damit zu tun und ich höre so viel von Andi darüber. Und bei mir passiert es nicht. Ich bin immer noch mit dem Ego beschäftigt, immer noch mit dem Ich, immer noch mit Plänen und Zielen und was weiß ich. Da habe ich noch ganz viel mit zu tun. Und andererseits habe ich aber auch eben öfter mal Momente von tiefem Frieden. Das ist halt, weiß ich nicht, das ist irgendwie komisch. Manchmal frage ich mich, soll es jetzt bei mir passieren oder nicht? Oder weiß ich nicht. Verwirrend.
Soll ich mich auf die Ziele konzentrieren, ne? Oder?
Ja, soll ich mich auf die Ziele konzentrieren oder nicht? Oder soll ich das jetzt fallen lassen? Oder das ist echt verwirrend. Was willst du dazu sagen?
Es gibt in mir nicht wirklich einen Wunsch, dich davon zu überzeugen, dass du das unbedingt hier und jetzt herausfinden sollst. Es ist eher andersherum. Es ist eher so, dass wenn jemand zu mir kommt, er inhärent schon einen starken Wunsch hat, aufzuwachen, selbst wenn er nicht weiß, ob dieser Wunsch authentisch ist oder nicht. Es kommt ein Punkt im Leben, da ist einfach, es scheint so zu sein, bei mir war es nicht so, aber wenn ich das so beobachte, wie es passiert, dass es ein Punkt im Leben kommt, wo du einfach bereit bist und wo du nichts anderes möchtest, als aus diesem Kreislauf von Frieden und Unfrieden, von Glück und Unglück, von schönen Zeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo du da rauskommen möchtest. Und manche Lehrer sagen, dass du erst genug gelitten haben musst oder genug Erfolg gehabt haben musst. Weil irgendetwas in dir hat den starken Glauben, dass deine Erfüllung in der Zukunft liegt. Also mit dem, was du erreichen und kreieren kannst, wie du dein Leben gestaltest. Und das ist etwas, was dich natürlich immer wieder wegführt von dem, was gerade da ist. Weil irgendetwas glaubt, nee, da ist es zwar schön jetzt hier. Ja, jetzt gerade ist es vielleicht gerade angenehm, hier zu sitzen. Aber irgendetwas glaubt, nee, wenn ich, das ist schön, aber da gibt es noch etwas Schöneres. Oder das, was gerade ist, muss unbedingt aufrechterhalten werden. Ich kann mich jetzt nicht einfach entspannen, weil wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, meine Freunde nicht sehe und diese Beziehung aufrechterhalte, oder wenn ich nicht zur Arbeit gehe, oder was auch immer, dass dann etwas Schlimmes passiert. Oder dass etwas noch Schöneres auf mich wartet. Weil das, was du beschreibst, diese Dualität, ja, von Frieden und Unfrieden und dieses, das betrifft alles das Ich, von dem du glaubst, dass es dein Ich ist.
Ja, wobei diese Momente von Frieden, die ich beschreibe, gehen wirklich so weit, dass es egal ist, wer ich bin. Es fällt weg. Es ist egal, wer ich bin.
Kommt immer drauf an. Sozusagen, es gibt unterschiedliche Erfahrungen des Friedens. Es gibt einen Frieden, der einen Kontrast hat zu einem Unfrieden. Auch wenn dir sozusagen egal ist, wer du oder was du bist in diesen Momenten, es ist ein Frieden, der ein Gegenteil kennt. Und jetzt, aber dein inneres Wesen ist ein Frieden, der kein Gegenteil kennt.
Ohne
Kontrast. Da ist ja trotzdem immer ein Kontrast da. Aber es ist kein Kontrast zwischen Frieden und Unfrieden. Sondern es ist ein Frieden, der inhärent ist, der identisch ist quasi mit dem, was du wirklich bist. Und wenn du das erkennst, dass du das bist, dann ist Frieden da, selbst wenn emotional totaler Unfrieden da ist. Also wenn genau das Gegenteil eintritt, ja, wenn du total wütend bist oder traurig bist oder unruhig bist und also das, was du als Gegenteil bezeichnen würdest von inneren Frieden, ja, ist da trotzdem ein absoluter Frieden. Man kann nicht mal sagen in dir, weil du das bist.
Ja, ne? Absolute Akzeptanz. Keinen Krieg führen, mit dem selbst im Krieg keinen Krieg führen.
Ja, danke.
Ansi, sag mal, verliert man eigentlich nicht seinen Ehrgeiz, wenn man erkennt, dass alles eigentlich okay ist oder dass ein Ankommen, du hast ja auch vorher nicht gesagt, man kommt an, also es ist eher schon so, dass Ankommen bereits schon da ist, immer gewesen ist, wenn das erkannt wird und da kein Zweifel ist, ist da nicht der Ehrgeiz weg und dass eigentlich man nur noch in der Ecke sitzt und das Speichel runterläuft und es ist viele kommen mit dieser Frage, ob da nicht alles eigentlich nur noch, ob man nicht ein Ziel braucht, damit überhaupt sein irgendeinen Sinn macht oder sowas. Weil es klingt ja nicht mehr nach viel Sinn oder nicht mehr nach viel Ziel.
Da kann man auch mehrere Sachen zu sagen. Erstmal gibt es einen riesengroßen Graben zwischen Ehrgeiz und Spontanität. Und eine Bewegung aus der Intuition heraus. Das ist das eine. Also, das sind auch die Dinge, die mir sozusagen als eine der ersten Dinge, die mir wirklich aufgefallen sind, sind, dass meine Ambitionen weggefallen sind. Also, da gab es diesen Ehrgeiz, so wie du das nennst. Der ist völlig verschwunden.
Also dieses Geld und bestimmte Lebensplan und das ist alles so.
Alles, die ganze die Zukunft. Also von nicht nur sozusagen die Ziele in ferner Zukunft, nicht nur die Ziele in der nahen Zukunft, sondern die Zukunft von hier eine Minute später. Also viel, viel extremer, als man sich das normalerweise vorstellt. Und natürlich kommt dann, wenn man sowas sagt, ja, dass der Ehrgeiz wegfällt oder die Ambitionen wegfallen, die Vorstellung, dass man dann nur irgendwo sabbernd total im Baum sitzt und sich kaputt lacht, ja. Und zwar die ganze Zeit, bis man irgendwann in einer Klapsmühle landet, ja, weil so jemand auffällt. So ist das natürlich nicht gemeint. Aber was typisch ist und was zwischendurch auch erfahren wurde, dass man so ein bisschen die Orientierung verliert. Und dann natürlich zu seinen gewohnten Mitteln greift. Zu seinen gewohnten EU-Strategien. Dass man kann sogar des Glücks überdrüssig werden. Das klingt jetzt total komisch. Aber
nicht für mich.
Okay, jetzt war dieses Glück ja monatelang da, aber es klingt zwar bescheuert, aber es ist, als würdest du wieder so ein bisschen Dunkelheit wieder haben wollen, ja.
Als wenn man dauernd seinen Lieblingskuchen isst und irgendwann sagt,
genau,
einfach noch lecker, genau, und irgendwann sagt, genau, ja, genug, aufhören.
Genau.
Ich weiß schon.
So, ja. Das ist eine, aber das andere ist auch, dass du dann, du lernst auf, lernen kann man auch nicht sagen, weil, aber, um es jetzt den Zuschauern nicht ganz zu verwirren, ja, du lernst auf gewisse Art und Weise, dich ganz, ganz neu zu orientieren. Weniger anders. Normalerweise, warum auch die Sorge, woher die Sorge überhaupt kommt, dass wenn man seinen Ehrgeiz verliert, dass man dann sozusagen nicht mehr funktional ist, ist ja, dass unsere Ziele sehr eng verwurzelt werden mit unseren Glücksempfinden.
Ja.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist alles weg, dann denkst du ja, Moment, aber dann mache ich ja keinen Fortschritt. Wenn ich keinen Fortschritt mache, bleibe ich stehen. Wenn ich stehen bleibe, bin ich unglücklich. Und deswegen ist das völlig Banane, ja? Was soll das Ganze? So. Aber wenn du angekommen bist und wenn du glücklich bist, dann denkst du überhaupt nicht daran, was du machen sollst, weil du ja da bist. Weil du hast ja am wenigsten das Bedürfnis, irgendwas zu unternehmen, wenn du erfüllt bist. So, das ist das eine.
Ja.
Und das andere ist, dass nachdem du erwachst, erleuchtet wirst, was auch immer, nachdem dieser Shift passiert, du plötzlich feststellst, dass sobald du wieder eine Ego-Strategie, eine gewohnte Art und Weise durchs Leben zu gehen aufnimmst, und das ist meistens, ich stelle mir vor, was ich möchte in der Zukunft, und dann entwickle ich eine Strategie, um das zu bekommen.
Ja.
Dass das nicht mehr funktioniert. Dass das dich...
Alles wird schwerer.
Alles wird schwerer. Und dass es gewissermaßen... Und das Leben hört auf zu fließen. Denn eine Erfahrung, die man dann auch macht, wenn man mal wirklich losgelassen hat, dass es sehr einfach ist. In unserem normalen Bewusstseinszustand merken wir oft nicht, wie angstgesteuert wir sind. Und wenn wir angstgesteuert sind, dann lassen wir die Dinge nicht geschehen, sondern greifen immer ein, um etwas zu verhindern, wovon wir denken, dass es passiert, wenn ich nicht eingreife.
Oder angreife auch.
Oder angreife. Oder auch unterlasse. Also es geht in beide Richtungen. Manchmal tut man ja aus Angst etwas, manchmal unterlässt man ja auch aus Angst etwas. Aber solange man die Erfahrung nicht macht, dass man auf diese Bilder nicht reagieren braucht und auf diese Angst nicht reagieren braucht und einmal ja fast, es ist so ein bisschen Kamikaze-mäßig, ja, so ich gucke einfach, was passiert, anstatt zu reagieren und anstatt immer wieder zu verhindern zu wollen, obwohl ich nicht weiß, was denn wirklich passiert, würde ich das dann wirklich mal erleben. Dann, und dieses Vertrauen da ist, dann findest du heraus, dass du das Leben eine unglaubliche Kapazität hat, dich zu unterstützen. Und dass du, das, was du brauchst, dann auch bekommst. Und dann gewinnst du noch mehr Vertrauen. Und dann reagierst du noch weniger auf deine Angst. Bis es zu dem Punkt kommt, wo du wieder so lebst wie ein Kind. Und Dinge nicht mehr tust, weil du dir irgendwas versprichst oder um irgendetwas zu verhindern. Sondern weil du Freude hast daran.
Ja.
So, also dieses Erwachen ist überhaupt nicht gegen irgendein Tun gerichtet. Es ist nur, wenn man so will, gegen ein Tun gerichtet, was angstgesteuert ist. Wenn jemand erwacht und sich eine Tasse Tee macht, gibt es da kein Problem. Also ich meine, man hat kein persönliches, da gibt es keinen Druck, da gibt es keine Kontraktion. Ja? Also man steht auf, macht sich eine Tasse Tee und genießt sie. Und auf diese Art und Weise arbeitet man dann auch. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie das unbedingt machen muss. Ich hänge auch nicht an meiner Funktion als Lehrer. Wenn das morgen vorbei ist, weil dieser Impuls nicht mehr kommt, irgendwas zu schreiben oder das irgendwie weiterzuführen, aber aus dem Jetzt weiterzuführen. Nicht, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern weil ich morgens aufstehe und ich habe jetzt Lust, was zu schreiben.
Mhm.
Und das passiert halt immer wieder. So, das ist halt. Und daraus ergeben sich dann Dinge.
Also was du hier mit der Angst beschreibst, das würde ich nicht Angst allgemein bezeichnen. Also ich schätze mal, wenn auf einmal ein Tiger kommt, wenn dann Angst erscheint, ist es vielleicht eine ganz natürliche Angst, aber du sprichst vor allem die neurotische Angst, denke ich an, diese psychologische, ich bin ein kleines Ding, das ich beweisen muss, dass das aufpassen darf, dass niemand schlecht über es denkt. Und das glaube ich, meinst du ja mit der Angst, weil generell oder würdest du sagen, Erwachen und Angst schließen sich grundsätzlich komplett aus? Dass praktisch Angst nicht gar nicht mehr da sein darf? Oder,
man kann das so unterscheiden. Ich würde es nochmal anders unterscheiden. Wo ich mit dir übereinstimme, ist, dass es gibt eine sinnvolle Angst, die eine sinnvolle Funktion erfüllt. Wenn vor dir ein Tiger steht, dann hast du Angst, ja, man könnte das als Angst bezeichnen, was dann die Adrenalinausschüttung ist, was dein Blut aus den Organen in deine Arme und Füße pusht, damit du schneller laufen kannst oder stärker bist und kämpfen kannst. Diese Angst hat also einen biologischen Sinn.
Mhm.
Aber die meisten Ängste, die wir haben und die sich ja auch entweder sehr real anfühlen können oder überhaupt gar nicht im Bewusstsein sind, aber trotzdem unser Verhalten steuern, die haben überhaupt keinen Bezug zur Realität. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Bezug zu dem, was um einen passiert. Es gibt kein Tiger, es gibt keine Gefahr, es gibt keinen Kampf, es gibt keine Notwendigkeit zu fliehen, und trotzdem durch unsere eigenen Projektionen und durch unsere eigenen Erinnerungen, die ins Unbewusste gesunken sind, ist da eine Angst, die uns steuert und auf die wir meistens unbewusst permanent reagieren. Das könnte man als neurotische Angst bezeichnen.
Das habe ich gemeint. Also was du jetzt wiedergegeben hast, war eigentlich, was ich gemeint habe. Das ist eigentlich diese Ängste, die sich auf das Ich als kleines armes Ding irgendwie beziehen oder so, dass ich beweisen muss und sowas, diese ganzen Sachen, wie du sagst, vorbeugen und so, das haben wir vorhin ja gehabt, dass die eigentlich ins Leere laufen, weil die auch keinen Sinn mehr machen in dem Sinne, wenn gesehen wird, dass es okay ist, was ist, oder dass sie sich so auslaufen, wenn man so will. Das ist ja bei manchen fallen die auf Schnipp weg, bei manchen läuft sich das langsam aus, wiederum soll es auch vorkommen, dass bei manchen diverse Sachen auslaufen, diverse Sachen bleiben, je nachdem, wie das halt passiert. Ja. Da gibt es ja auch keine Regel für.
Und dann gibt es noch eine Dimension.
Mhm.
Denn Angst. Angst ist eine Form, ist ein Gefühl oder eine Energie, die da ist.
Mhm.
Und manchmal spricht man ja davon, dass wenn ein Mensch erwacht, dass er furchtlos wird. Und diese Furchtlosigkeit, die ist nicht die Abwesenheit von gelegentlichen Ängsten gemeint, die trotzdem kommen können,
ja,
sondern so wie der Frieden inhärent ist im Bewusstsein, weil das Bewusstsein formlos ist, so ist auch das Bewusstsein furchtlos. Deswegen hast du danach auch nach dem Erwachen, ja, sozusagen, keine Angst, der Angst zu begegnen.
Ja.
Weil du inhärent weißt, dass dir überhaupt nichts passieren kann. Was wiederum dazu führen kann, leichter dazu führen kann, dass du diese neurotischen Ängste auflöst. Weil du dich wirklich hineinfallen lässt.
Ja.
Und in diesem Licht, in dem Licht deines Bewusstseins, ist es, mit der Sprache kommen wir jetzt in die Probleme, weil schon zu sagen, dein Bewusstsein ist eigentlich nicht ganz treffend. In deinem Licht, das du bist,
ja,
kann diese Angst die neurotische Angst nicht überleben.
Ja.
Aber es erfordert trotzdem, auch nach dem Erwachen, erfordert es trotzdem einen bewussten Akt der Hingabe und des sich Hineinfallens, des sich Schüttelns vielleicht, des Annehmens, des Loslassens, damit diese Angst mal richtig brennt in einem und geheilt werden kann.
Okay. Du hast gesagt, in der Regel handeln wir meistens aus Angst, Vorbeugung, uns schützen wollen, sehen gar nicht, was eigentlich wirklich ist. Wie ist denn dein Leben oder das Leben bei dir, wie auch immer man das jetzt beschreiben mag, momentan bezüglich Angst oder auch sozialer Angst oder wie auch immer?
Ich finde das sehr spannend.
Hat es Änderungen gegeben, wenn man jetzt praktisch aus der Geschichte jetzt den früheren Ansehen nimmt und den jetzt daneben stellt? Das ist ein bisschen jetzt bildliche Geschichte, aber gibt es da signifikante Änderungen? Kannst du da was sagen?
In Bezug auf was?
Nein, einfach wie du speziell Angst im Alltag oder im Leben erlebst, begegnest.
Was soll das finden? Das ist wie Tag und Nacht. Also überlege, ob ich im Himmel oder Hölle sagen soll oder Tag und Nacht.
Tag und Nacht ist, glaube ich, fast besser.
Es war nie wirklich so davor, dass mir bewusst war, wie angstgesteuert ich bin.
Oh.
Deswegen ist das eine Sache, die ich jetzt aus der Erfahrung sage. Und wir haben ja die Tendenz, Angst in so schöne Begriffe zu kleiden, wie Nervosität. Davor habe ich Respekt. Das macht mich unsicher. Schüchtern. Das sind alles Wege und Worte, um nicht zu sagen, ich habe Angst.
Ja.
Weil das A, dem Männlichkeitsideal nicht entspricht.
Ja.
Und weil man darüber auch einfach nicht gerne redet in der Gesellschaft.
Ja. Das ist ja etwas, weswegen man in der Gesellschaft ja auch oft angegriffen wird. Aha, du bist ja Angsthase oder was bist denn du für ein Kerl oder wie auch immer.
Ja. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass fast alles angstgesteuert war, was ich gemacht habe. Also angefangen von der Wahl. Ich habe bei Volkswirtschaftslehre studiert, das war mein Studiengang, den ich am längsten ausgehalten habe. Ja, ich habe 4 oder 5 Studiengänge nicht studiert, ja. Aber begonnen. So, aber ich habe wirklich eine Zeit lang angefangen mit so 14, 15, so Wirtschaftsbücher und Börse und wie liest man den Wirtschaftsteil einer Zeitung. Und dann habe ich von der 10. Klasse in eine Wirtschaftsoberstufe gewechselt, um Abitur in Wirtschaftslehre zu machen. So, und dann habe ich angefangen, Volkswirtschaftslehre an der FU zu studieren. Also das war so wie andere gerne zeichnen, ja, war das für mich so das Thema, ja. So, und warum? Ja, weil ich verstehen wollte, wie ich reich werde. Warum? Weil mir das Sicherheit gibt.
Ja.
Und natürlich, weil ich dachte, das macht mich sexy. Ja, also
ja.
Geld, Sicherheit, Reichtum, sexy.
Ja.
Ja, und dann hast du noch Einfluss, wenn du Geld hast und kannst dir alles leisten. Und, super.
Ja.
Ja. Ja. So. Aber dass dahinter die Angst ist, dass ich nicht attraktiv bin, wenn ich nicht wohlhabend bin. Dass ich nicht Anerkennung bekomme, wenn ich nicht wohlhabend bin. Dass ich nicht Sicherheit schaffen kann für mich und dann meine Familie, meine Fantasiewelt. Und dass da ich überlebe. Ja, das war mir vorher nicht bewusst.
Dann gehen wir nochmal kurz zu einer Frage über, die ich auch sehr interessant finde, und zwar: Kann ein Erwachter andere Erwachte erkennen, wenn du so willst? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wo man untereinander sich klar wird, ah ja, alles klar, da ist das auch klar, wenn du so willst. Also nicht, da ist eine Person auch erwacht, das ist ja der Witz dabei, sondern da ist auch klar, wovon gesprochen wird. oder was auch klar ist, wie auch immer man das aussuchen mag. Aber werden die Worte schwer.
Ja und nein. Es ist so ein bisschen, einerseits, es ist so eine Energie, die da ist, wie so ein Duft, ja, wie irgendwas sehr Subtiles, was du merkst, dass da ist eine gewisse Ruhe, das hat noch eine besondere Qualität. Und das andere ist so ein bisschen, wenn man sich unterhält über solche Themen, dann, also, wir stellen uns jetzt das vor, ja, da ist einer macht da, was immer das ist, und noch einer macht da, was immer das ist, und die treffen sich. Und,
das ist ja dann, eigentlich ist das ja ein Witz, zwei Leute, die treffen sich, jetzt wird ja oft als Witz erzählt.
Ja, es ist ja auch ein Witz, ja. Weil ich gehe nicht durch die Welt und unterscheide zwischen Erwachten und Nicht-Erwachten.
Ja.
Ich muss das zwangsweise tun. Wenn jemand zu mir kommt und das in sich selbst nicht realisiert hat, dann kann ich dir nicht sagen,
ja.
Du bist schon erwacht, geh nach Hause.
Ja.
Es sei denn, ich habe gerade den Impuls, das zu machen, weil es ja richtig ist.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Aber ich treffe diese Unterscheidung nicht für mich.
Ja.
Aber um jetzt diese Frage in diesem Rahmen gestellt wurde, zu beantworten, es ist so ein bisschen, als würdest du dich mit jemandem über Sex unterhalten und du weißt, dass er es erlebt hat. Im Gegensatz zu jemandem, sozusagen, mit dem du dich unterhalten würdest und der nur so tut, als hätte er es erlebt. Also weißt du, wenn die so einen Teenager treffen, ja, und sagen, ah, hast du schon? Ja, klar, hab ich schon. Und dann, weißt du, und der eine hat's aber und der andere nicht und dann merkt dann er, ja, nee, irgendwie,
ja,
das klingt irgendwie nicht authentisch, so was er sagt. Ja,
ja, ja.
So, und so, diese Qualität hat das so ein bisschen.
Ja, ja.
Ich kann mich erinnern, dass, als ich,
keine Vergleich.
Als ich mich zu einem Zweigespräch mit Christian Meyer getroffen habe, war es für mich ein sehr schönes Erlebnis, mit jemandem zu sprechen, der mich versteht.
Ja.
Also auf einer tieferen Ebene.
Ja.
Sozusagen, der weiß, wovon ich spreche und so. Und das war so,
ja.
Ich meine, es ist nicht, was ich vermisse in meinem alltäglichen Leben,
ja.
Aber so genauso wie ich jetzt kein Eis vermisse, aber manchmal isst du halt ein Eis und es schmeckt halt wirklich gut.
Ja,
und
denkst, ja.
Oh, geil.
Ja, ja,
ja. Und so war es halt mit Christian Meyer auch. So,
ja.
Weil so, er ist selber Lehrer, so, er weiß, wovon er redet.
Ja.
Und dann war es so, ey, das ist echt schön, so das erste Mal, dass ich mit jemandem mich unterhalten habe, der, wo ich Dinge sagen konnte und ich wusste, dass das richtig ankommt.
Mhm.
Weil normalerweise, wenn ich darüber spreche, kommt es in so gut wie allen Fällen. Es ist halt so, dass nicht gewusst wird, worüber ich spreche, bis derjenige erwacht und weiß, wovon ich spreche.
Ja, ja. Verstanden. Wie gehst du mit dem Leiden anderer um? Nehmen wir mal an, du erlebst im Alltag oder vielleicht bei der Freunden oder Familie, dass offensichtlich großes Leid vorherrscht, vielleicht sogar auch in Form von Aggressivität auf andere übertragen wird, aber vielleicht auch einfach nur in Form von Depressionen oder so. Wie gehst du denn damit um jetzt, nach dem, was wir Erwachen bezeichnen?
So ein gewisser Gleichmut. Also wo vorher...
Ist Gleichmut Gleichgültigkeit oder
nicht Gleichmut? Ist überhaupt nicht Gleichgültigkeit.
Okay, dann...
Gleichmut bedeutet, dass ich dieses Leid fühle. Also muss wissen, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Das heißt, ich fühle leicht das, was mein Gegenüber fühlt. Aber es ist ein Durchfließen. Das heißt, es ist da und dann fließt es durch. So, es berührt meinen inneren Kern nicht.
Mhm.
So, was mir die Arbeit mit Menschen natürlich sehr erleichtert.
Mhm.
Egal, ob das jetzt die Arbeit ist oder ob das jetzt im privaten Umfeld ist.
Mhm.
So, also wenn da jetzt ein Todesfall ist, da ist ein Mensch offensichtlich in tiefer Trauer, dann fühle ich diese Trauer. Und ich kann auch, es kann auch passieren, dass ich dann eine Träne vergieße, aber im Inneren gibt es in mir nichts, was darunter leidet. Das ist ein Durchfließen. Ist das kein Mitleiden?
Mhm.
Da gibt es Mitgefühl.
Mhm.
Ich spüre das, was da ist. Aber in mir gibt es kein Mitleiden.
Mhm.
Und dadurch ist auch eine gewisse Offenheit da, darauf unpersönlich zu reagieren. Da ist weder ein, ich müsste jetzt was sagen, um jemanden zu trösten, noch gibt es da irgendeinen Widerstand, es zu tun, sondern es ist was sehr Intuitives.
Mhm.
Das heißt, da ist jemand, der trauert und meine Freundin sagt, ich verstehe nicht, wie du immer die richtigen Worte findest. Und innerlich kann ich das nur so erklären, dass da keine Anstrengung ist. Sondern wenn ich das ausdrücken möchte, dann sage ich es und wenn nicht, dann nicht. Und ich kann mich total wohlfühlen, ist vielleicht das falsche Wort, aber
damit okay
ich weiß
sein.
Innerlich, es ist okay und
ja.
Es ist ein innerliches Wissen, dass das völlig in Ordnung ist. Dass es okay ist, dass das so ist,
ja.
Wie es ist.
Ja.
Und dass das auch göttlich ist.
Ja. Es ist kein Bestreben von wegen, oh, ich muss auf jeden Fall schnell was tun, damit das Leiden gelindert wird oder so. Oder, oh, dem muss ich was erklären, damit er sieht, dass es eigentlich die Möglichkeit, sein Leiden umsonst ist. Weil es kann ja sein, dass du manchmal siehst, dass dieses Leiden eigentlich aus einer gewissen Perspektive umsonst ist. Also, beziehungsweise.
Aber nicht für diese Person.
Nee, nicht für diese Person. Aber dass es eigentlich nicht nötig wäre, theoretisch, also nur rein theoretisch betrachtet.
Auch rein praktisch betrachtet.
Ja. Aber halt, es soll jetzt sein, wo es ist. Und da ist nicht dann, selbst wenn das gesehen wird, ist nicht unbedingt ein, oh, da muss ich gleich hin und was erzählen, denn dann ist vielleicht weniger Leiden da.
Es ist weder noch, also ich kann nicht sagen, dass es so ist und ich kann aber auch nicht sagen, dass es nicht so ist.
Also je nachdem,
es ist immer eine spontane Reaktion auf das, was ist.
Ja.
Und natürlich auch die interne, die immer tiefere Unterscheidung zwischen genau diesen Impulsen, die sagen, hey, du müsstest aber, weil das eine Konditionierung ist, eine gesellschaftliche.
Ja, helfen müssen.
Helfen, ja, oder sich heraushalten müssen, sondern es ist immer, es gibt diese Impulse, die im Zuge immer schwächer werden, und dann gibt es diesen intuitiven, da will sich eine andere Intelligenz äußern, die nichts zu tun hat mit meinen Vorstellungen von richtig oder falsch.
Ja.
Sondern da ist ein spontanes, das wirkt in sich eine eigene Herausforderung, weil manchmal will sich da etwas mitteilen, aber dein Verstand sagt, das ist jetzt ziemlich riskant jetzt, was du jetzt eventuell sagen könntest. Ja,
ja,
vor allem in dieser sensiblen Situation, wenn jemand leidet.
Ja.
So, und dann ist da immer sozusagen immer wieder der Mut gefragt, das auszudrücken, was ich auszudrücken, was ich ausdrücken möchte.
Was hältst du von Meditation? Kann sie hilfreich sein, um zu erwachen? Oder ist das praktisch so eine Art Instrument zum Erwachen, Meditation?
Ja und nein. Sie ist vor allem ein Instrument zur Steigerung der Selbstwahrnehmung. Also zur Wahrnehmung, was wirklich innerlich in dir vorgeht. An Gefühlen, an ganz subtilen Gefühlen. Weil meistens durch unsere Verkopftheit gar nicht richtig fühlen, was wirklich gerade in unserem Körper abgeht. Aber alle, die den Weg der Meditation gegangen sind, um zu erwachen, von denen ich gehört habe, und die dann erwacht sind, unter anderem Adyashanti, hat gesagt, dass er erwacht ist, als er die Meditation aufgegeben hat.
Ja, ich habe auch oft gehört, nicht wegen, sondern trotz der Meditation aufgewacht. Weil in dem Moment, wo Meditation ein Mittel ist, um irgendwo hinzukommen, also zum Erwachen, dient es eher wieder dem, ich muss woanders hinkommen als hier, denn dann bin ich bei dem sogenannten Erwachen. Und das ist ja wieder widersprüchlich. Dem gegenüber, was das schon ist, was ist, dem zu sehen, dass es bereits ist oder dass man es selber ist.
So könnte man auch sagen. Man könnte sagen, dass die Meditation im Grunde schon ein Schritt ist weg von hier.
Ja.
Weil jetzt habe ich irgendwie ein Ziel geschaffen, habe mir eine Technik ausgesucht und will jetzt irgendwo hingelangen.
Mhm.
Also schon der erste Schritt ist irgendwie weg von hier, ja, könnte man sagen.
Ja. Aber die Sache
mit der man kann das nicht pauschal.
Ja.
Es ist. Also wenn mich jemand fragen würde, ob das ein sinnvoller Weg ist, dann würde ich immer schauen, ob das für ihn selbst ein sinnvoller Weg ist. Weil Adyashanti war zum Beispiel 15 Jahre im Zen, ja, und hatte meditiert wie ein Weltmeister. So bis 4 Stunden am Tag und täglich und keine Ahnung was.
Also, ich hab gehört, ja.
Und er hat es ja gefunden. Also man kann nicht sagen, dass das Meditation irgendwie pauschal kein Weg ist zum Erwachen. Man muss wissen, was fühlt sich denn für dich authentisch an? Ist da eine authentische, freudige Neugier, das zu tun, dann ist das in jedem Fall richtig.
Ja, genau. Ich weiß nämlich, dass Alan Watts mal auch über Meditation reden hat und er hat gesagt, sobald es ein Instrument also ist, um wohin zu gelangen, zu der Erleuchtung oder wie auch immer, ist es auf jeden Fall nicht das, was er als Meditation überhaupt bezeichnen würde, sondern es ist einfach nur, um zu spüren, dass einfach da ist, was da ist. Dass eigentlich das praktisch einfach also eine Zelebration dessen, was da ist, ist und nicht um irgendwo hinzukommen. In dem Fall, wo es also eine natürliche Freude des Seins unterstützt, wenn du so willst, ist das super klasse. Wenn es allerdings absichtlich genutzt wird, um irgendwo hinzukommen, dann eher weniger.
Ja, aber wobei auch. Ich meine, Adyashanti hat es sehr betont, gerade in Bezug auf sehr ehrgeizige Menschen. Sehr ehrgeizige Menschen, für die ist Zen, super, weil nur so ihr Wille gebrochen wird. Nur so entsteht Hingabe. Weil sie das brauchen. Sie müssen sich reiben. Ja, sie müssen sozusagen, ihr Wille muss an eine Grenze geführt werden.
Ja.
Weil sie ihn sonst nicht loslassen können. Und für ihn hat es funktioniert. Also,
ja, das stimmt. Da gibt es auch einen Kerl namens Rick Lynchitz, der hat sogar immer betont, dass er ein absoluter Erfolgsmensch war und dann hat er Krebsurteil bekommen und er hat gesagt, oh mein Gott, da hilft nur Erwachen, weil vielleicht kriege ich dadurch den Krebs besiegt. Und dann hat er Lehrer gesucht, die ihm gesagt haben, so ganz viel meditieren, denn dann kommst du dahin, wo du hin musst. Das war für ihn natürlich super, weil er war genau drauf gepolt. So, dann hat er meditiert und meditiert bis zum geht nicht mehr und war dann eigentlich nur noch erschöpft und verzweifelt, weil irgendwo hat das gar nichts gebracht. Bis dann irgendwann er die Worte gehört hat von einem Satsang-Lehrer, mit dem er dann auch eine Weile lang gastiert ist und zusammen Satsang irgendwann später gegeben hat. Der hat einfach gesagt, du bist Bewusstsein und alles ist Bewusstsein und du bist das. Und in dem Moment, das hat er zwar schon oft gehört, aber da ist das gewesen, was man jetzt Erwachen oder Erleuchtung nennt. Und er hat gesagt jetzt auch, dass er eigentlich seitdem hat er gesagt, dass er eigentlich diese ganzen Sachen, die Leute benutzen, um zu Erwachen zu kommen, das sieht er eher, als dass das eher die Folgen nach dem Erwachen waren, dass andere beobachtet haben und gedacht haben, oh super, das bringt mich zum Erwachen hin. Und das ist natürlich ein falscher Umkehrschluss. Aber es war bei ihm letztendlich auch ein Aufgeben notwendig, damit das fallen konnte, diese Person, die was erreichen kann.
Ja. Das ist eben die Aufgabe des persönlichen Willens.
Ja. Oh ja, das muss er regelrecht gegen die Wand fahren.
Ja. Ja, man muss im Grunde erstmal alle Optionen, man muss nicht, ja, aber für manche Wesen, für manche Individuen scheint es so zu sein, dass man die müssen alle Hebel irgendwie in Bewegung setzen.
Bei dir war das gar nicht so.
Nee, bei mir war es überhaupt nicht so.
Obwohl du hast ja sogar gesagt, dass auch bei dir vorher die Sachen von wegen was erreichen im Leben und so eher spannend waren. Und trotzdem musste das nicht gebrochen werden, das ist einfach passiert.
Was aber war, was nicht typisch war, wenn ich so rekapituliere, dass ich so nie so einen stringenten, klassischen Weg gegangen bin. Das heißt, wenn ich jetzt im Studium war, und ich habe plötzlich gefühlt, das fühlt sich einfach für mich nicht stimmig an, hier zu sein.
Ja.
Dann bin ich da weg. Also ungeachtet aller Konsequenzen.
Ja? Ja.
Also da gab es irgendwie schon immer, trotz dieser ganzen materialistischen Einstellung, gab es schon immer irgendwie so ein Gefühl von, nur mein Inneres kann mir sagen, was der richtige Weg ist.
Ja.
Ich kann nicht sagen, dass das zum Erwachen geführt hat.
Ja.
Aber ich kann auch nicht sagen, dass irgendwas, was in meinem Leben passiert ist, nicht zum Erwachen geführt hat. Ja. Alles hat zum Erwachen geführt.
Ja, so. Wenn dann alles.
Alles, jedes einzelne Ding, jede einzelne Aktivität.
Ja. Entweder nichts oder alles. Das könnte man was sagen. Ja. Ja, dann habe ich noch eine interessante Frage, die mich sehr interessiert. Und zwar, das ist so die letzte Frage für heute. Welchen Rat kannst du den Menschen geben, damit ihr Leben glücklicher erfüllt wird? Also stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, Ansi, bitte, ich will, dass mein Leben endlich glücklich, endlich erfüllt wird. Was, sag mir doch bitte, irgendwas, was fällt dir ein, wenn ich dir diese Frage stelle? Was sagst du dann?
Hör auf deine innere Stimme. Und das hört man ganz oft. So, das ist ja schon fast eine Floskel, ja.
Ja, hör auf, in Disney-Filmen auch, hör auf dein Herz.
Hör auf dein Herz, ja, alles... Und dann wird das verwechselt mit, es klingt ja so, als würde man sich sozusagen eher für die Liebe entscheiden, also für eine Beziehung entscheiden, als sozusagen für seinen egoistischen Weg, wobei das eigentlich der gleiche egoistische Weg ist. Ja. So, also das ist damit nicht gemeint. Das wird ganz oft irgendwie, kriege ich das mit, verwechselt, dass auf sein Herz hören bedeutet, so, der nächste Mensch und die Beziehung und Partnerschaft und Familie, und das ist wichtig, weil das ist ja sozusagen ja, Liebe und Herz und
ja.
So. Aber das meine ich nicht.
Budget.
Nein, ich meine, dass das, was einen am besten orientiert im Leben, nicht in einem Buch gefunden werden kann. Und nicht in irgendeiner Philosophie und nicht in irgendeiner Einstellung. Ich meine, die Grundorientierung. Natürlich brauchst du die richtige Einstellung, um ein stabiles Haus zu bauen. Ja, weil das hat bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Und in der Psychologie und in der Kommunikation gibt es auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie das funktioniert. Ja, wie das zielgerichtet funktioniert. Aber deine Grundorientierung im Leben, die sollte nie abhängig sein von einer Quelle außerhalb von dir. Nicht dein Meister, nicht dein spiritueller Lehrer, nicht dein Therapeut, nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht deine Freundin, nicht dein Partner, nicht dein Freund. Kein Buch, sondern zurückzukommen zu dem ganz, ganz wesentlichen Gefühl von Richtigkeit, von Stimmigkeit, von ist das für mich ungeachtet von allem anderen richtig. Das heißt, in meiner Arbeit mit Menschen, was auch passiert ja auch, dass die gar kein Interesse an Sachen haben. Ja? Die haben auch kein anderes. Ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie, und wenn ich was dazu sagen kann, was ich für sinnvoll erachte, was nichts mit dem Erwachen zu tun hat, sondern mit dem praktischen Leben, dann sage ich das auch. Ja? Warum sollte ich das nicht machen? Und da versuche ich immer zu gucken, inwiefern das, was jemand sagt, seine Ziele und Wünsche, ob das eher etwas von außen ist, ja? Kann das von außen, oder ist das stimmig, inhärent für denjenigen? Das Problem ist aber, dass das, was für dich inhärent stimmig ist, meistens sehr angstbesetzt ist. Und wir wurden ja durch unser Erziehungs- und Bildungssystem gebrochen, unsere Orientierung von außen zu beziehen. Und wir haben größtenteils verlernt, dass wir den Kompass, den wir brauchen, in unserem Inneren haben. Nicht als eine Abwägung von richtig oder falsch, sondern durch Gefühle, manchmal durch Eingebung, manchmal durch visionäre Bilder. Wir wissen, jeder einzelne Mensch weiß, ob er erwacht oder nicht erwacht, weiß im Inneren inhärent schon, was für ihn richtig oder falsch ist. Spontan, in jedem Moment. Nicht als Landkarte für die Zukunft, sondern immer hier und jetzt.
Okay. Ja, super. Das fand ich super. Ein super Abschluss. Ich würde sagen, vielen Dank.
Ich danke dir, Andi.
Lieber Ansi, vielen Dank, dass du dich den Fragen dieses Interviews gestellt hast.
Dankeschön. Ja.